Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Das neue Jahr hat begonnen und ein Thema aus 2022 nimmt jetzt deutlich an Fahrt auf. Die Grünen drücken bei der geplanten Freigabe von Cannabis aufs Tempo, schreiben gerade die Nachrichtenagenturen. Der FDP-Politiker Andrew Ullmann assistiert, man könne nicht ewig darauf warten, dass wir vorab Signale aus Europa bekommen. Und die CSU mahnte bei ihrer Klausurtagung den Bundesgesundheitsminister, doch vielleicht etwas mehr an Hustensaft als an Hanf zu denken, Kinder statt Cannabis, das sei sein Auftrag. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit und aus der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung in Potsdam. Mein Name ist Harald Asel. Kiffen für alle, Fragezeichen. Ist das jetzt nur ein Lifestyle-Thema für Hipster in den Metropolen oder eine echte Herausforderung für Erwachsene, für Jugendliche, für Kinder? Vielleicht am Ende eine Bereicherung für alle oder nur eine Bereicherung von Problemen? Die Debatte ist schon alt, aber jetzt kommt es eigentlich zum Schwur. Politisch wird das Thema Cannabis-Freigabe vom Bund entschieden, aber anschließend haben wir alle damit zu tun, habt aber auch die Landespolitik zu tun. Wir haben eine Brandenburger Runde eingeladen, die leider nicht so komplett ist, wie wir sie uns erhofft hatten. Michael Schirak, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, hat kurzfristig bei der Aufzeichnung absagen müssen und alle Versuche, statt seiner eine andere Vertreterin, einen anderen Vertreter der CDU in Brandenburg zu bekommen, sind aufgrund der Kürze der Zeit leider nicht möglich gewesen. Aber bei uns ist Marlene Block, Sprecherin für Innen-, Rechts- und Justizpolitik ihrer Fraktion im Potsdamer Landtag, Rechtsanwältin von Haus aus. Ich frage alle, die jetzt hier in der Runde sind, erstmal nach ihrem Hauptargument für oder gegen eine Freigabe. Was ist Ihr Hauptargument?
Mein Hauptargument für die Freigabe ist tatsächlich der Jugendschutz und der Schutz von Menschen vor verunreinigtem Gras.
Sie können ruhig noch zwei, drei Sätze dazu sagen.
Ja, gerne. Also es ist tatsächlich so, dass wir ja sehen, dass die Jugendlichen oder auch junge Menschen im zunehmenden Maße Cannabis konsumieren und sich dieses naturgemäß, weil es verboten ist, über illegale Strukturen besorgen müssen. Dadurch kommen sie sehr, sehr früh in Kontakt mit Menschen, die aus einem schweren kriminellen Milieu zum Teil stammen und müssen dort eben dann auch die Drogen erwerben, von denen sie gar nicht wissen, was drin ist. Und das muss man sich eben so vorstellen, dass wenn ein Jugendlicher Alkohol oder ein junger Mensch Alkohol bestellen würde und nicht wüsste, ob er Bier oder Schnaps trinkt und deswegen auch die Wirkung nicht einschätzen kann oder was da sonst noch so drin ist. Und insofern ist für mich der Jugendschutz eines der wichtigsten Argumente für eine Legalisierung von Cannabis.
Jugendschutz als Argument für die Freigabe. Wir werden sehen, ob es da jetzt zu Widerspruch kommt. Wir fragen weiter bei Stefan Kropp, Vorstand der Landesärztekammer. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in der Vincera-Klinik in Berste-Land. Das liegt, damit Sie nicht gleich irgendwie Google Maps aufrufen, westlich von Lübben.
Ich sehe vor allen Dingen natürlich die medizinische Seite und ich sehe nicht die angenehme Seite des Cannabiskonsums, sondern naturgemäß die Folgen, die dann medizinisch auffallen werden. Und bin natürlich auch in Diskussion mit meinen Kollegen immer auf der anderen Seite. Wir kümmern uns um Menschen, die mit dem Konsum nicht gut umgehen können, die vielleicht jahrelang Erfahrungen gemacht haben, die sie dann irgendwann vorstellig werden lassen. Und was Frau Block gerade gesagt hat, wir sehen natürlich auch die Jugendlichen, die Heranwachsenden, die in manchen Ländern sehr früh viel mehr Kontakt zu Cannabis erhalten als in Deutschland und haben eher den Eindruck aus ärztlicher Sicht, dass eine restriktive Politik eben auch dafür sorgt, dass der Kontakt möglichst weit hinausgezögert wird. Weil ich bin auch jemand, der sehr freiheitlich orientiert ist, gerne sozusagen ab Volljährigkeit auch hofft, dass sich jeder gut entscheiden kann. Das können junge Leute oftmals nicht. Von daher würde ich eher den Aspekt sehen, lassen Sie uns die jungen Leute noch ohne diese Erfahrung bleiben. durchaus auch mit staatlichen Methoden, die wir in anderen Bereichen durchaus akzeptieren. Und wir leben halt nicht in den Anden, wo das Coca-Blätter-Kauen sozusagen zum Alltag gehört, sondern wir haben eher eine Kultur, die ohne das im Wesentlichen auskommt.
Jugendschutz als Argument gegen die Freigabe. Nun reden wir immer gerne über junge Menschen, aber wir können auch mit ihnen reden. In unserer Runde sitzt Lars Girbinger vom Potsdamer Jugendbeirat. Wie wird das eigentlich in Ihrem Beirat bei Menschen, mit denen Sie zu tun haben, Ihres Alters, diskutiert?
Ja, also das ist eine sehr diverse Debatte. Also wir haben die typischen Argumente immer noch da. Also auch bei den Kindern, Jugendlichen, beziehungsweise eher auch bei den jüngeren Erwachsenen, haben wir die gleichen Argumente, die wir auch bei den Erwachsenen haben. Tendenziell, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es bei den jungen Leuten eher so, dass sie für die Legalisierung stimmen würden, also dass sie eher pro Legalisierung sind. Prinzipiell schwingen da viele Argumente mit, die gerade schon von Frau Block kamen. Ich sehe auch die Risiken durchaus, die damit mitkommen würden. Aber ich würde sehr stark dagegen sprechen, zu sagen, dass wir mit einer Legalisierung das Berührungsalter bei Jugendlichen mit Cannabis hinauszögern. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, haben die meisten Jugendlichen, die eben mal in Kontakt mit Cannabis kommen, das in der Regel, wenn sie um die 16 sind. Und das ist weit weg von der Altersgrenze 18. Und gerade deswegen sieht man da schon, dass die Legalisierung an sich, beziehungsweise die Illegalisierung eben entsprechend da keinen großen Einfluss wahrscheinlich hat. Und wenn man mal anschaut, so die 15- bis 24-Jährigen, also die jungen Erwachsenen, beziehungsweise die Jugendlichen, allein da haben im letzten Monat 10,4% Cannabis konsumiert. Also was wir sagen können, dass sich das allein durch eine Illegalisierung nach hinten verschiebt, finde ich, ist etwas kontrovers.
Aber jetzt muss ich gleich mal nachfragen. Wir haben uns jetzt gleich sozusagen auf die Jugend gestürzt. Bei der Freigabe von Cannabis-Produkten geht es ja letztlich um die gesamte Gesellschaft. Ist es so, dass es wichtig ist, was ich als Jugendlicher konsumiere, als möglicherweise Rauschmittel oder als Unterhaltungsbegleitung, und das setzt sich dann in der Lebensentwicklung fort, oder geht es bei Erwachsenen um was ganz anderes?
Ja, also der Blick auf die Jugendlichen war jetzt sozusagen die Frage, was für mich das Hauptargument ist für eine Legalisierung. Und ich finde es immer spannend, weil es auch gleichzeitig das Hauptgegenargument ist, was vorgebracht wird. Natürlich ist es so, dass ich glaube, dass die Generationen einen ganz unterschiedlichen Umgang mit Cannabis haben und auch schon seit Jahrzehnten natürlich in Deutschland konsumiert wird und gekifft wird. Das betrifft sicherlich die Generation der westdeutschen 68er besonders. Ich glaube, in Ostdeutschland war das einfach nicht ganz so verbreitet. Es betrifft aber auch meine Generation. Ich bin 42, kann ich sagen, und ich weiß auch, dass in meinem Umfeld auch Cannabis konsumiert wurde und wird. Es ist einfach eine Droge, die sich durch die gesamte Gesellschaft zieht und auch schon einfach seit vielen, vielen Jahrzehnten eine gesellschaftlich anerkannte, kann man nicht sagen, weil es halt noch illegal ist, aber doch häufig konsumiert, am zweithäufigsten eben nach Alkohol und Nikotin, das dritthäufigste, wenn man Nikotin als Droge sozusagen einschätzt. Und natürlich besteht auch eine Gefährdung bei älteren Menschen, aber ich wird ja auch nicht nur über die Gefahren reden, sondern Cannabis ist ja auch aus medizinischer Sicht ein Heilmittel. Und die WHO hat ja als Weltgesundheitsorganisation Cannabis auch schon von der Liste der gefährlichen Drogen runtergenommen. Also auch da hat ja ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Ich würde ungern immer nur über die Gefahren reden. Ich würde auch gerne darüber reden, welche positiven Wirkungen Cannabis hat. Anders als Alkohol beispielsweise, eben auch die Gesellschaft nicht ganz so nachhaltig beeinträchtigt.
Dann frage ich Herrn Kropp doch gleich mal, was sind denn sozusagen Vorteile oder was sind denn aus medizinischer Sicht Dinge, die dafür sprechen, mit Cannabisprodukten etwas anzufangen?
Ich fürchte fast, dass Sie an der falschen Adresse sind. Nein, ich will es gerne versuchen. Also ein bisschen böse könnte man natürlich sagen, die Menschen, die regelmäßig Cannabis konsumieren, regen sich nicht so schnell auf. Die bleiben relativ lange gelassen, wo andere schon in Wallung geraten. Aber das, ich glaube, das meinen Sie nicht. Das ist ja das motivationale Syndrom, was uns immer große Sorgen macht. Es hat eine beruhigende Komponente, es hat eine schmerzstillende Komponente als Heilmittel im eigentlichen Sinn. Es heilt nichts, aber es kann tatsächlich Schmerzen lindern. So wird es ja auch zum Teil eingesetzt. Es kann beruhigen, es kann ein angenehmes Gefühl vermitteln. Muss ich tatsächlich dazu sagen, mit dieser Wirkung kommen wir ja nicht in Berührung. Sondern wir kommen ja mit der anderen Seite in Berührung, wenn die Wirkung ausbleibt der Droge, wenn der Rausch zu Ende ist, wenn der Verkehrsunfall passiert ist, wenn wir begutachten müssen, ob jemand quasi infolge eines Drogenkonsums einen Unfall verursacht hat oder selbst zu Schaden gekommen ist. Die angenehme Seite, die es sicherlich auch gibt, sonst würde es nicht probiert genauso und konsumiert wie Alkohol, da hat die Ärzteschaft wenig Kontakt.
Aber jetzt nur noch mal, weil so viele Dinge auch in der Öffentlichkeit herumschwirren, also gerade auch in der politischen Debatte im Moment, wo es heißt, also selbst bei medizinischer Anwendung, es könnten Psychosen entstehen und Ähnliches. Wie stark ist das denn individuell?
Also die Daten gehen davon aus, dass die Psychosehäufigkeit bei Konsumenten höher ist als bei der Normalbevölkerung, wobei das auch so ein bisschen die Henne- und Ei-Diskussion ist. Sind es Menschen, die die Konstitution haben und durch die Droge kommt es quasi erst zum Vorschein oder hat es sozusagen eine eigene Wirkung? Das wird wahrscheinlich niemals geklärt werden können. Das ist bei Alkohol und bei anderen Drogen natürlich ähnlich die Diskussion, aber es gibt eine Verbindung. Das ist aber betrifft einen kleinen Teil und ich kann Ihnen sagen, dass diese Psychosen, die dann auftreten, wesentlich schwerer zu behandeln sind als andere Psychosen, die wir auch kennen. Das ist also, wer das schon einmal erlebt hat bei Angehörigen, bei Freunden, bei Bekannten in der Klinik wie ich, der würde am liebsten von allem die Finger lassen. Aber das ist ja nicht die Erfahrung der Allgemeinheit. Das sind sozusagen Einzelfälle. Also aus diesem Grunde würde ich tatsächlich, wenn mich jemand quasi in einem Beratungsgespräch, was ja nie vorkommt, fragen würde, würden Sie mir dazu raten, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, würde ich sagen, das wäre für mich ein Nachteil. Das Risiko ist relativ klein, aber es ist vorhanden. Ich würde nicht dazu raten, ich würde aber auch niemandem dazu raten, regelmäßig Alkohol zu konsumieren. Ja, oder mit dem Rauchen zu beginnen. Das würde ich auch nicht tun, weil das andere Probleme macht. Das Hauptthema ist eigentlich, dass die Menschen letztlich durch Cannabis, das ist meine Erfahrung als Arzt, sich in ihrer Persönlichkeit auch verändern. Ja, das ist das Thema, was uns große Sorgen macht. Ja, dass die verflachen emotional zum Teil. Das kommt natürlich auf die Häufigkeit an, auf die Intensität. Aber es gibt tatsächlich ja Menschen, die auch regelmäßig Cannabis konsumieren und irgendwann auch nicht davon lassen können. Die verändern sich. Und das ist ein Thema, was uns dann medizinisch Sorgen macht. Ja? Aber das ist vielleicht auch nicht der typische Konsument, der in der Klinik ist und der in Potsdam sozusagen noch illegal sich Drogen beschafft.
Der typische Konsument, das ist natürlich jetzt die spannende Frage, Marlin Block. Die Erwartung sozusagen der Entkriminalisierung dieses ganzen Bereiches kann ja bedeuten, wir schaffen Räume, in denen es für denjenigen, der mal oder mal häufiger darauf zurückgreift, Kriterien gibt, herauszufinden, was ist gut für mich. Denn Sie haben schon mal angesprochen, die Frage, wie verschnitten oder wie original oder wie gut ist die Qualität des Ganzen. Es gibt Stiftung Warentest, dann könnte man sagen, und dann gibt es irgendwann auch mal, wir überprüfen Angebote von Potsdamer Dealern. Das ist ja erstmal ein langer Weg, denn wir haben im Moment eine Situation der Illegalität. Das heißt, da wird nicht sofort von heute auf morgen ein normales Wirtschaftssystem mit normalen Läden entstehen, weil möglicherweise die anderen das Ganze dann über den Preis dumpen. Also wie stellen Sie sich eigentlich den Weg vor, einer Legalisierung ganz konkret, der eben dann auch den Konsumenten nicht weiter hilflos werden lässt, sondern vielleicht auch sagen lässt, hier muss ich vorsichtig sein, hier werde ich aber auch ordentlich beraten.
Ja, also für uns als Linke war das schon vor einem Jahr etwa ein Thema. Wir hatten im Dezember 2021 einen Antrag hier im Landtag Brandenburg, in dem wir unter anderem gefordert haben, ein Drug-Checking, also die Möglichkeit in Apotheken oder auch an anderen Stellen, seine Drogen, die man gekauft hat, und das muss man übrigens auch nicht auf Cannabis beschränken, prüfen zu lassen, ob sozusagen dort Verschnitt drin ist oder was anderes drin ist oder welche Wirksamkeit, welches Potenzial dieser Stoff hat. Weil das Problem ist einfach, dass wir die Menschen, die konsumieren, und sie konsumieren. Also das ist ja, wir reden ja immer über Prohibition oder über Verbot, aber es ist da. Die Drogen sind in der Gesellschaft und sie werden konsumiert. Und ich glaube einfach, man muss den Menschen helfen, die konsumieren und die auch konsumieren wollen, sie zumindest vor den Schäden zu bewahren, die sie eben mit Produkten haben, die von dem Markt kommen, von dem sie kommen und von den Menschen stammen, die sie dort herstellen und eben nicht nur ihre Absichten haben. Deswegen ist Drug-Checking für uns ein ganz, ganz großer Punkt. Der müsste auch relativ schnell umgesetzt werden. Das Zweite ist natürlich als Erstes eine Entkriminalisierung. Also sprich, es gibt den Unterschied zwischen Legalisierung, also alles ist erlaubt, und Entkriminalisierung, das heißt, ich verfolge erstmal nicht weiter. Und da gibt es Möglichkeiten, das ist dieser sogenannte Eigenbedarf, wo auch immer viel darüber gesprochen wird, dass das schon möglich ist, dass man so und so viel Gramm besitzen darf. Dem ist nicht so, das möchte ich auch immer nochmal warnend voranstellen. Also es ist nicht so, dass man einfach mal 2-3 Gramm in der Tasche haben darf und das ist dann Eigenbedarf und dann passiert nichts. Die Staatsanwaltschaft kann einstellen, muss sie aber nicht und tut es in der Regel auch nicht in Brandenburg und beim zweiten Mal schon gar nicht. Also insofern wäre für uns ganz wichtig, dass dort entkriminalisiert wird, keine Strafverfolgung stattfindet, die Menschen sich, die vielleicht auch ein Problem haben, das also will ich auch nicht vom Tisch wischen, dass es tatsächlich Menschen, die früh in Kontakt kommen mit Drogen, eben auch psychische Probleme bekommen und auch schwere psychische Probleme, aber die müssen sich natürlich auch Hilfe suchen dürfen und nicht stigmatisiert sein, dadurch, dass sie auch noch ein Strafverfahren befürchten müssen. Und deswegen ist diese Entkriminalisierung ein erster Schritt und dieses Drug-Checking ganz wichtig.
Jetzt hat Lars Gelbinger vorhin gesagt, ja, also es gibt durchaus eine Mehrheit. Ich habe jetzt nicht Sie nach Ihrer Person gefragt, das mache ich jetzt auch nicht. Aber die das eigentlich gut findet, dass das legalisiert wird. Aber wie stark ist das eigentlich verwoben in, sagen wir mal, Jugendkulturzusammenhänge? Also eine Generation vor Ihnen war Rauchen doch ganz normal als Zeichen des Erwachsenwerdens. Das ist heute eher weg. Also da gibt es sehr intensiv, da ist eher sozusagen vegane Kost das Distinktionsthema, das Thema, das sich von anderen, vielleicht auch von den Erwachsenen absetzt. Wie stark ist das denn auch sozusagen als Wunsch, es zu nutzen, dann konkret?
Also ich kann natürlich nicht für alle jungen Menschen sprechen, das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Das hängt wahrscheinlich stark davon ab, wo man sich, in welchen Jugendkulturen sich dann herumtreibt. Also es gibt ja ganz verschiedene junge Menschen und gerade das Jugendalter ist ja auch davon gekennzeichnet, dass man so eine gewisse Instabilität da hat. Je nachdem, wo man halt sich ausprobieren möchte, in welche Richtung man gehen möchte, dann probiert man das halt aus, passt oder passt nicht und dann geht man eventuell in eine andere Gruppe. Und so wird das bei dem Thema wahrscheinlich auch sein. Ich kann das jetzt nur schätzen, also ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen zu. Wovon ich aber tatsächlich ausgehe, ist, dass es viel damit zusammenhängt, dass das Jugendalter ja das typische Alter ist, wo man eben auch mal versucht, die Grenzen zu überschreiten und auch mal probiert, okay, was ist denn das, was ist denn für ein Stoff? Und wo man mal schauen möchte, wie wirkt der denn auf mich? Passiert der mit Alkohol genauso oder auch mit Rauchen, beziehungsweise Zigarettenrauchen? In diesem Sinne gehe ich davon aus, dass es da eine ganz ähnliche Sache sein wird, dass sich da viele junge Leute einfach nur ausprobieren wollen. Und da stimme ich Frau Block vollkommen zu. Wenn denn dieses Ausprobieren denn direkt dazu führt, dass wir eventuell Schäden haben, die sich eventuell auf die Erfolgsaussichten auf den Arbeitsmarkt auswirken, also gerade im sozialen Sektor ist das ein sehr großes Problem, wenn man da einmal eine Verurteilung hatte, dann ist das nicht so leicht, da später wieder Fuß zu fassen. Und gerade junge Leute, die eventuell noch gar nicht so sehr wissen, in welche Richtung sie gehen möchten, ist dann von so einem kleinen Ausrutscher direkt, haben sie dann direkt ein Problem, was sie eventuell jahrelang bearbeiten müssen.
Das ist die eine Punkt, das sozusagen Teil dann des weiteren Lebensverlaufes ist und wird immer gesagt, ja, das ist auch eine Einstiegsdroge. Das heißt, wer damit anfängt, macht dann auch möglicherweise vor anderen nicht Halt. Kann man solche, ich sag mal, Drogenbiografien sich vor Augen führen? Ist es tatsächlich so, dass, weil es eine sogenannte weiche, leichte Droge ist, weil man vielleicht auch doch noch eher da dran kommt, auch in der Illegalität, dass damit quasi ein Weg vorgezeichnet ist? Oder gibt es genau wie bei anderen Süchten einfach auch die Möglichkeit, an einer bestimmten Stelle Stopp zu sagen?
Also auf ewig vorgezeichnet ist sicherlich nichts, weil ich kann mich immer wieder neu entscheiden. Aber unser Eindruck ist schon im medizinischen Bereich, dass Cannabis tatsächlich ein Einstiegsprodukt ist, quasi um Kontakt mit Rausch zu bekommen. Das ist, glaube ich, auch heutzutage durchaus offener gesehen als vor vielen, vielen Jahren, wo es noch sehr kritisch beäugt wurde. Ich wollte kurz auch noch sagen, die Raten durch die gegenwärtige Politik in Deutschland der Jugendlichen, die tatsächlich Cannabis konsumieren in Deutschland, ist deutlich niedriger als im europäischen Umfeld. Das heißt, aus meiner Sicht, ich komme aber gleich zur Frage wieder zurück, würde ich aus medizinischer, ärztlicher Sicht tatsächlich sagen, dass wir Erfolge zu verzeichnen haben. Und auch, dass die ganzen Bemühungen sozusagen, die wir jetzt im Bereich Zigarettenabhängigkeit sehen, ja, also wir haben die Automaten reduziert, wir haben die Ausweispflicht eingeführt, wir haben die Preise erhöht, wir kontrollieren sozusagen den Konsum von Nikotin ganz anders mit entsprechenden positiven Folgen, nämlich eines Rückgangs des Zigarettenkonsums. Warum wollen wir jetzt, also aus ärztlicher Sicht, ich bin kein Politiker, warum wollen wir in diesem Bereich das öffnen und die Erfahrungen machen, die zum Beispiel Staaten im Westen der USA gemacht haben? Nämlich eine Suizidrate bei jungen Leuten, die sich verdoppelt, eine Unfallhäufigkeit, die sich verdoppelt. Das ist ein Einstieg tatsächlich für mehr und auch für andere Erfahrungen, wo man noch viel schwerer wieder rauskommt. Also wenn ich mich entscheide, als ich sag mal früher Konsument mich von Cannabis zu verabschieden, geht das noch relativ gut. Wenn ich dann schon vielleicht bei Amphetaminen oder anderen Dingen bin, wird es deutlich schwieriger. Also von daher ist sozusagen das für mich eher eine Sorge als eine Verheißung.
Mhm. Ja. Marleen Bluck hat, ich habe es im Augenwinkel gesehen, kräftig mitgeschrieben an der Stelle jetzt.
Ich zog da immer zusammen bei der Frage Einstiegsdroge, weil das tatsächlich wissenschaftlich widerlegt ist, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist oder die Einstiegsdroge ist. Es ist natürlich so, die Einstiegsdrogen sind legale Drogen. Nikotin, Alkohol, vor allen Dingen Alkohol. Und Menschen, die irgendwann zu harten Drogen greifen, haben in der Regel vorher auch andere Dinge ausprobiert. Was aber eben keine logische Abfolge ist. Also Menschen, die mit 16 anfangen, Bier zu trinken, kiffen nicht irgendwann. Und Menschen, die mit 18 kiffen, trinken nicht zwingend und nehmen auch nicht irgendwann Heroin. Das ist so ein bisschen eine Geschichte, die noch durchaus, ich sag mal, älter ist und gerne immer als Argument genommen wird. Aber das ist tatsächlich aus kriminologischer Forschung tatsächlich widerlegt. Und ich muss auch widersprechen, was die Erfolge angeht, die wir haben. Also wir sehen in den Studien und auch in den, wir haben eine kleine Anfrage gestellt im Landtag, wir haben zunehmende Zahlen von Konsumentinnen im Land. Wir haben auch eine zunehmende Zahl von Strafverfahren im Bereich der Cannabis-Delikte. Also es ist mitnichten so, dass das Verbot von Cannabis dafür gesorgt hat, dass nicht konsumiert wird, sondern es wird weiter konsumiert, es wird mehr konsumiert. Wo aber weniger konsumiert wird nach den Studien, ist zum Beispiel in den Niederlanden. Und da wird auch weniger bei den Jugendlichen konsumiert als bei uns. Was wiederum ein Argument dafür ist, und das fand ich auch ganz spannend, es gab ja jetzt diese Experten-Hearing beim Bundesgesundheitsminister, der hat sich ja 200 Expertinnen eingeladen, auch übrigens aus Ländern, die bereits legalisiert oder teillegalisiert haben. Und da sind die Erkenntnisse tatsächlich so, dass es keine Zunahme des Konsums unter Jugendlichen gibt durch die Legalisierung. Und umgekehrt übrigens auch die Studien, die sagen, es gibt auch keine Rücknahme durch die oder Rückgang durch die oder ein Nichtkonsum dadurch, dass es verboten ist. Es wird einfach gemacht und wir müssen als Gesellschaft damit umgehen. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, weshalb wir legalisieren müssen. Weil es passiert sowieso und momentan wird es eben einfach nicht reglementiert, außer mit Strafen und die wirken nicht. Und ich sag mal, der Vergleich ist immer ein bisschen anders, aber man muss immer nach Amerika schauen, wie es mal damals zur Prohibition war. Es ist nicht so, dass bloß wenn man es verbietet, die Leute nicht konsumieren, aber sie konsumieren trotzdem und man verlagert das Problem nur woanders hin. Und ja, genau.
Also wobei wir natürlich jetzt immer so ganz nass forsch Alkohol, Nikotin und Cannabis so in eine Ebene des Konsums von Rauschmitteln zusammenfassen. Da wäre sozusagen zu jeder noch mal was Eigenes zu besprechen. Vor Jahren hieß es in einem Kabaretttext, ein Säufer kotzt mir vor die Füße, aber ein Kiffer lächelt mich an. Das wäre sozusagen die nette Variante dessen, worüber wir sprechen. So viel auch zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Rauschmitteln. Beim Forum Kiffen für alle aus der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung diskutieren weiterhin Marlin Block, Landtagsabgeordnete der Linken, aus dem Vorstand der Landesärztekammer Brandenburg Stefan Kropp und für den Jugendbeirat Potsdam der Student Lars Girbinger. Und der war eben schon ganz unruhig, weil er sich nämlich auch noch mal zu diesen ganzen Fragen äußern wollte. Bitte.
Ja, gerade das erste Thema ist das Thema Einstiegsdroge. Ja, es stimmt zwar, dass diejenigen, die eben die Suchtmittelstörungen haben, eben oft mit Cannabis angefangen haben, aber genauso hat jede Lungenentzündung auch oft mal mit einem Husten angefangen. Aber Sie können sich vorstellen, wie oft hat Ihr Husten mal zu einer Lungenentzündung geführt. Das heißt, nur weil viele damit anfangen, heißt es nicht, dass es zwangsweise dazu kommen muss. Das Zweite, was ich immer auch ein bisschen schwierig finde, zumindest aus dem methodischen Teil, ist, wenn man in andere Länder schaut und wie es da gelaufen ist. Weil diese Länder, man weiß halt bei diesen Studien nie so ganz, wie hätte es sich entwickelt, wenn es nicht legalisiert worden wäre. Und das bedeutet, wir können nur so begrenzt Aussagen darüber treffen, was es wirklich für eine Auswirkung hat und was es wirklich für Konsequenzen hat, wenn wir es legalisieren oder nicht. Deswegen müssten wir da schauen. Es kann eben auch durchaus sein, dass einfach in solchen Ländern, in dem Cannabis legalisiert wird, die Bevölkerung allgemein schon viel häufiger dazu bereit ist, zu konsumieren. Kann aber auch daran liegen, dass einfach die Leute sich trauen, wenn es legalisiert ist, es häufiger in Studien anzugeben, weil es macht eben schon einen Unterschied, ob ich jetzt in einem legalisierten Land frage danach, hey, nehmen Sie Cannabis, konsumieren Sie das und das, oder eben die Person darum bitte mal alle ihre Straftaten aufzuschreiben, die sie gemacht haben im vergangenen Jahr. Solche Studien sich anzuschauen, ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig.
Ja, aber was anderes als Studien haben wir natürlich in dem Zusammenhang nicht. Jetzt muss ich mal eine ganz, ganz simple Frage stellen. Gibt es denn ein grundgesetzlich verbrieftes Recht auf Rausch oder gibt es vielleicht auch eine Pflicht zu einer gesunden Lebensführung? Frau Block, Sie haben gesagt, die Leute tun es ja sowieso. Nun tun Leute viele Dinge, die wir vielleicht gut oder vielleicht schlecht finden und die juristisch auch dann eingehegt werden sollen.
Man muss nicht nur an diesem Punkt über das Recht auf Rausch nachdenken. Man kann natürlich auch ansonsten über das Recht auf Rausch nachdenken. Wenn man sich das Betäubungsmittelgesetz anschaut und schaut, aus welchem Jahr das stammt und zu welchem Zwecke das geschaffen wurde, dann liest man da zum Schutz der Volksgesundheit. Und ich glaube, dann kann man das auch schon einigermaßen einordnen, mit welchem Hintergrund dieses Gesetz in der NS-Zeit erlassen wurde. Es diente eben dem Schutz des gesunden Volkskörpers. Und im Prinzip sind wir ja da möglicherweise weiter und wissen, dass Menschen einen freien Willen haben und sich selber entscheiden können, sich zu berauschen oder auch nicht. Natürlich gibt es aber auch, und das möchte ich auch an der Stelle nicht ausblenden, das eine sind sicherlich harte Drogen und deren Wirkung auch auf Menschen und auf die Gesellschaft, wo ich auch sehe, dass man bei Heroin, was ja übrigens auch ganz früher mal legal war, diese Opiumhöhlen sind ja auch bekannt, aber dass es da einen Schutz geben muss, auch der Bevölkerung vor eben solchen harten Drogen, die eben auch zum Tode führen können. Da gehe ich durchaus mit, aber bei weichen Drogen und bei dem Erkenntnisgewinn, den wir in den letzten 20, 30 Jahren hatten, was Cannabis angeht, da muss man drauf reagieren. Und das ist halt, da gibt es dann meines Erachtens ein Recht auf Rausch, wenn ich wissenschaftliche Erkenntnisse sehe, dass von Cannabis eben nicht diese Gefahr ausgeht, wie sie ursprünglich mal angenommen wurde, und es weitaus weniger gefährlich ist beispielsweise als Alkohol. Und auch da haben wir als Gesellschaft und gerade hier in Deutschland eine sehr tief verwurzelte Tradition mit dem Rausch, den wir auch schon viel, viel früher zulassen als andere Länder. Wenn ich Menschen aus Amerika zu Besuch habe, aus befreundeten Familien, die sind immer völlig irritiert darüber, dass hier junge Menschen mit einem Bier in der Hand draußen rumlaufen. Das ist für die nicht vorstellbar, so unsere Trinkkultur, die wir haben.
Stefan Kropp, Wir haben ja beispielsweise, wenn wir uns den Tabak anschauen, klare Restriktionen in den letzten Jahrzehnten gehabt, was zum Beispiel Werbung angeht. Hat das denn entsprechende Folgen? Also ist denn möglicherweise ein restriktiver Umgang damit führt dazu, dass sich die Kultur verändert?
Na, ich glaube, im Leben des Menschen gibt es ja für bestimmte Dinge prägende Zeiten. Und die Zeit, ich sag mal so, zwischen zum Teil dem 10., 12. Lebensjahr bis zum 17., die entscheidet oftmals darüber, wie ich mit bestimmten Suchtstoffen, Drogen, ähnlichen Substanzen umgehe. Und ich glaube schon, dass wir diesen Restriktionen, die in den letzten Jahren im Bereich Tabak, Werbung, Verfügbarkeit, Preise, Zugang erlebt haben in der EU, ist ja nicht nur in Deutschland, dass das Auswirkungen hat auf die reduzierte Inanspruchnahme mit durchaus positiven Folgen. Und auch der Alkoholkonsum geht zurück. Ich würde jetzt ungerne sozusagen die dritte Säule eröffnen, sondern würde eher mir wünschen aus medizinischer Sicht, dass wir in allen Bereichen sehr, sehr vorsichtig mit diesen Dingen umgehen. Ich habe gerade noch mal so ganz etwas polemisch natürlich überlegt, wer würde davon profitieren? Also Betreiber von Notaufnahmen profitieren davon, wenn sowas verfügbar ist. Medizinische Einrichtungen, die Menschen behandeln müssen, Beratungsstellen, wo oftmals sozusagen Cannabis die erste Frage ist. Aber wir versuchen ja gerade zu überlegen, muss jeder jede Erfahrung machen oder, und vielleicht sind wir da doch näher, als wir denken insgesamt hier, zu welchem Zeitpunkt mache ich diese Erfahrung oder lasse ich es auch als Land mit gewissen Normen zu, dass bestimmte Erfahrungen gemacht werden. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob ich Cannabis mit 14 oder mit 18 oder mit 20 das erste Mal konsumiere, weil ich sonst oftmals natürlich Fähigkeiten verliere. Also wenn ich als sehr junger Mensch früh mich daran gewöhne, dann kann es durchaus sein, dass ich schulisch nicht mehr das erreiche, was möglich gewesen wäre. Wir wissen von langjährigem Cannabiskonsum, dass der IQ deutlich niedriger bewertet wird als vor dem Konsum, dass wir häufiger mit Menschen zu tun haben, die ohne Arbeit sind, die allein leben. Also viele, viele Dinge, die sozusagen bei einer frühen Prägung sich ganz anders auswirken. Und ich denke, das ist bei Alkohol und Tabak auch so. Und ich kenne, ehrlich gesagt, so in den letzten Jahren wenig Leute, die mit 22 angefangen haben zu rauchen. Also ich kenne ehemalige Raucher, zu denen ich auch gehöre, die dann in besonderen Situationen, bei mir war es ein Einsatz in Afghanistan, wo ich plötzlich wieder angefangen habe zu rauchen für eine gewisse Zeit und dann aber auch wieder aufgehört habe. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Argument. Also und die Jungen sind natürlich, also die männlichen Jungen sind natürlich gefährdeter, weil die haben natürlich ein höheres Risikoverhalten als die jungen Frauen. Das heißt, das Verhältnis ist auch ungefähr 5:1. Die wollen sich natürlich auch ausprobieren. Ja, wie weit kann ich denn gehen? Ja, was kann ich alles ausprobieren? Wer traut sich mehr? Ich glaube schon, dass die Prägung der Gesellschaft da eher schützend unterwegs sein kann oder auch hemmend. Und wenn es nur gelänge, diese Erfahrung ein bisschen nach hinten zu drängen, würden wir im ärztlichen Bereich uns doch mehr um andere Dinge kümmern und vielleicht etwas weniger um dieses Problem.
Lars Girbinger, ist das ein Jungsthema?
Also wenn man sich Studien anguckt, ja. Also dass eben, wie schon gesagt, eben häufiger, dass da die männlichen Personen von betroffen sind.
Und ist das auch jenseits der Studien eine persönliche Alltagserfahrung, die
ja.
Sie machen?
Also tatsächlich schon. Also aus Erfahrungen würde ich sagen, ja. Es gibt natürlich auch Personen, die eben nicht männlich sind, die eben entsprechend auch diese Erfahrungen machen. Aber tendenziell sind es häufiger die männlichen Personen.
Jetzt kam eben der Hinweis, wer profitiert eigentlich von der Freigabe? Man könnte ja auch sagen, also unter anderem natürlich die öffentliche Hand, weil es wird dann genauso eine Steuer geben, wie es sie bei Tabak, wie es bei Alkohol, wie es bekanntermaßen mal die Sektsteuer erfunden wurde, um den Nord-Ostsee-Kanal zu finanzieren. Und dann wurde die Sektsteuer nie wieder eingestellt. Marlene Block, jenseits der Frage Entdiskriminalisierung, man könnte ja auch sagen, wenn das etwas wird, wo sich die Industrie- und Handelskammer drum kümmern kann, dann wäre das vielleicht sogar für so ein klammes Land wie Brandenburg mit viel Fläche sogar eine Chance.
Das wird auch diskutiert, selbstverständlich. Also ist der finanzielle Aspekt ist sicherlich auch auf vielen Ebenen zu berücksichtigen. Also das eine, haben Sie schon gesagt, ist die Frage der öffentlichen Hand. Die wird natürlich nicht nur durch eine Steuer sozusagen begünstigt, sondern auch entlastet durch ganz, ganz viele Verfahren. 200.000 Cannabis-Delikte pro Jahr, die ja auch der Verfolgung und dem Vollzug sozusagen der Strafen bedürfen. Da geht man von etwa 1 Milliarde Euro aus, die dafür bisher aufgewendet werden. Das ist ja schon mal eine erhebliche Ersparnis. Es ist natürlich auch eine Frage, wie man es ausgestaltet. Überlässt man die Legalisierung und den Verkauf nachher Unternehmen oder erlaubt man auch den Eigenbedarf? Fördern wir hier im Land möglicherweise den Anbau von medizinischem Hanf? Könnte ich mir auch gut vorstellen. Wir haben ja im Strukturwandel befindliche Regionen. Und auch da gibt es ja die Idee, beispielsweise in der Lausitz Hallen hinzustellen, wo Cannabis produziert werden kann. Es gibt einen Mangel an medizinischem Cannabis. Und ich habe gerade gestern einen Artikel darüber gelesen, dass es die ersten Studien gibt jetzt aus den USA zum Umgang und zu den Auswirkungen. Und da zeigt sich, dass tatsächlich Arbeitsplätze geschaffen wurden in nicht unerheblichem Maße in diesem Bereich und vor allen Dingen die Löhne in der Landwirtschaft gestiegen sind. Und ich glaube, dass das schon eine Chance sein kann für Brandenburg. Und wir haben ja schon Bereiche in Ostprignitz-Ruppin zum Beispiel, wo auch schon Cannabis teilweise angebaut wird, natürlich zu anderen Zwecken, also Nutzhanf. Ja, nicht zum Rauschkonsum. Es wächst auch im Märkischen Sand. Cannabis ist relativ widerstandsfähig und braucht jetzt auch nicht so viel Pflege.
Das Problem scheint mir ja zu sein, dass sowohl das Genusscannabis, das medizinische Cannabis und der Nutzhanf im Moment in dem Betäubungsmittelgesetz in einem drinsteckt. Kann man das so schön voneinander trennen, also gesetzlich auch trennen?
Man könnte es gesetzlich voneinander trennen. Wir haben bloß das Problem, dass es momentan nicht gemacht wird. Also tatsächlich, Sie haben ja es schon ausgeführt, ist es im Bund, also im BTMG ist alles drin. Nutzhanf wie das medizinische Hanf, also auch
im
selbst das
Hanf. Im Betäubungsmittelgesetz.
Genau, Entschuldigung. Ja. Im Betäubungsmittelgesetz. Da gibt es halt auch ganz interessante Entscheidungen. Es ist ja gerade in Berlin sind es die Spätis, die Spätverkäufe, aber auch in Potsdam gibt es die und auch in anderen Städten, wo auch inzwischen diese CBD-Produkte, also mit Cannabisöl oder Cannabisharz, was eigentlich keine Rauschwirkung entfalten dürfte, keinen hohen THC-Wert hat, was verkauft wird dort. Aber es ist nicht legal. Und das ist tatsächlich jetzt nochmal bestätigt worden vom Bundesgerichtshof, dass auch diese Produkte, die gar keinen Rausch hervorrufen können, es sei denn, man weiß, dass man es irgendwie im Ofen 3 Stunden backen und dann kommt vielleicht doch ein bisschen was bei raus, dass das tatsächlich unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Und damit wurden auch die Händler bestraft, wie Menschen, die mit 100 Kilo Cannabis über
die
Grenze kommen.
Aber auf dem Weg hierher vom Hauptbahnhof Potsdam zur Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung bin ich an einer Werbung vorbeigekommen für ein CBD-haltiges Öl. Also das müssen wir vielleicht für noch mal zur Unterscheidung über die Wirkstoffe von Cannabis. Es gibt eben Tetrahydrocannabiol, das ist das berühmte THC, und Cannabidiol, das ist das CBD. Und das ist ja auch eine... Will uns da der Mediziner mal ein bisschen helfen?
Ja, bei letzterem, bei dem CBD geht man ja eher davon aus, dass es auch durchaus protektive Seiten hat. Gerade wir hatten ja die Psychosen angesprochen, dass das eher ein Anteil ist, der durchaus auch schützende Aspekte hat. Was die meisten Menschen allerdings interessiert, ist das THC. Und da ist ja auch die Erfahrung, dass in den Ländern, wo bestimmte Freigaben möglich sind, dass der THC-Gehalt dann weiter steigt. Aber ich bin kein Drogenexperte, sondern ich bin tatsächlich jemand, der Menschen behandelt, die mit Drogen oder mit den Folgen, es löst natürlich auch Angststörungen aus und Depressionen, was wir dann bei uns sehen, damit zu tun habe.
Ich nehme Sie jetzt immer als Vorstand der Landesärztekammer immer für all diese ganzen Bereiche jetzt in Anspruch. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Lars Girbinger, wir haben eben schon gehört, wer kann eigentlich davon profitieren? Vielleicht Beratungsstellen. Wie sehr haben Sie den Eindruck, junge Menschen finden genügend Beratung, zum Beispiel in Potsdam, zum Beispiel im Land Brandenburg, für ihre Fragen?
Also wenn man sich das mal anschaut, in den Schulen ist das Thema jetzt nicht unbedingt das Thema, was jeden Tag behandelt wird. Also es gibt da ganz verschiedene Schulen, die eben entsprechend auch unterschiedlichen Fokus drauf legen. Bei manchen wird es behandelt, bei manchen wird es sehr vertieft behandelt, bei manchen wird es gar nicht behandelt. Um die Frage zu beantworten, ob denn genug Beratungsangebote gibt, würde ich Sie gerne mal auffordern, können Sie sich ja mal zurückerinnern, wenn Sie alle an die Zeit zurückerinnern, als Sie jung waren, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit war, dass Sie in eine Beratungsstelle gegangen sind, wenn Sie Cannabis konsumieren wollten oder andere Stoffe oder eben, was weiß ich, um sich zu Ihrem Alkoholkonsum beraten wollten. Das ist jetzt nicht die Sache, die junge Leute sofort machen würden, einfach weil es nicht in die Lebensrealität von jungen Leuten passt. Das ist nicht eine Sache, die sich man sich jetzt mal überlegt und sagt, ja, jetzt gehe ich mich mal beraten lassen. Das ist immer noch eher die Seltenheit, auch wenn es schön wäre. Aus diesem Grund brauchen wir eben eher so eine aufsuchende Beratung, das heißt eben tatsächlich mehr Präventionsangebote an den Schulen oder eben entsprechend, wenn man mal von den jungen Leuten wegschaut und eher auf die Erwachsenen schaut, die ja von der Legalisierung profitieren würden, dass die entsprechend in solchen Läden, wo man das kaufen kann, auch eine entsprechende Beratung kriegen, beziehungsweise eine Beratung dazu, wie sie entsprechend ihren ihr Risikostatus verringern könnten, dass sie zwar konsumieren können, wenn sie es möchten, aber eben worauf sie dann achten müssen, dass sie eben zum Beispiel nicht in einer Situation Cannabis konsumieren sollten, in der sie super gestresst sind, in der sie negative Emotionen haben oder in sonst schwierigen Lebenslagen stecken. Und das fehlt in vielen Stellen schon, eben gerade auch deswegen, weil gerade im Bereich psychischer Gesundheit junger Menschen fehlt es enorm an Geldern. Und da ist gerade diese Chance, wenn man eben die Legalisierung nutzt und die finanziellen Erträge daraus spezifisch eben entsprechend in die Prävention reinsteckt, dass man da eben einen Nutzen hat für die jungen Menschen oder auch für Erwachsene, die eben entsprechend konsumieren möchten.
Ist mal ein Block des Land Brandenburg vorbereitet auf eine Legalisierung oder was müsste da passieren?
Ja, also ich sag mal, wir sind sicherlich insofern vorbereitet, als dass wir ja Beratungsstellen haben und dass es auch in den Schulen, in den Lehrplänen durchaus, es wird nicht in allen Schulen gemacht, das stimmt, die Optionen gibt im Unterricht, sich auch mit Drogen auseinanderzusetzen und mit dem Konsum. Nur sind wir ein Flächenbundesland, ja, und da gibt es natürlich in Potsdam andere Möglichkeiten oder in Frankfurt oder in Eberswalde als vielleicht in der Uckermark oder in der Prignitz. Sowohl was die aufsuchende Tätigkeit angeht, als auch zum Beispiel auch die Schulungen der Lehrerinnen und Lehrer. Und ich glaube, da müsste man tatsächlich ansetzen, dass man jetzt schon anfängt. Also es geht ja gerade um den Schutz von jungen Menschen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und natürlich ist es erstrebenswert, dass man möglichst spät anfängt zu konsumieren und zu probieren. Und da glaube ich, dass ein offener Umgang wichtig ist und dass da die Lehrerinnen und Lehrer und die Kontakt haben zu jungen Menschen, einfach geschult werden, dass dieses Stigma auch wegfällt, ja, und dass man dann eben auch offen darüber sprechen kann und auch offen über Wirkung von Cannabis sprechen kann und auch über Situationen, in denen man vielleicht, wie wir eben schon gehört haben, nicht konsumieren sollte. Ich halte das für schwierig, das den Verkaufsstellen möglicherweise dann später über zu helfen, diese Beratung.
Zumal die ja auch ein Interesse haben, ja, dann zu verkaufen.
Ich stelle mir das so in einer Kneipe vor. Also ich meine, wenn es jetzt, es ist natürlich eine Droge, die jetzt dann auch normal konsumiert wird. Wenn ich jetzt irgendwie frustriert in eine Kneipe gehe und mir ein Bier geben möchte und dann kommt der Wirt und sagt, also siehst heute aber irgendwie relativ traurig aus, wäre vielleicht gar nicht so gut heute.
Stefan Gropp, sind denn die Ärztinnen und Ärzte in Brandenburg, frage ich den Vorstand der Landesärztekammer, darauf vorbereitet?
Ich habe den Eindruck, dass viele hoffen, dass sie sich nicht vorbereiten müssen. Aber das geht auch hin und her. Ich möchte einen ganz anderen Hinweis geben, und zwar was Sie alle auch immer in der Zeitung lesen. Cannabis geht zum Teil mit Wahrnehmungsstörungen einher, mit Einschränkungen der Konzentration und der Fähigkeit, bestimmte Dinge einzuschätzen. Es gibt ein problematisches Fenster, nicht direkt nach der Party, nicht direkt nach dem Konsum, völlig unabhängig davon, ob es zur Legalisierung kommt oder nicht. Quasi am nächsten Morgen gibt es immer wieder Unfälle von Menschen, die relativ wenig Cannabis noch nachweisbar haben, aber die trotzdem schwere Unfälle verursachen, auch in Brandenburg, immer wieder. Das heißt, was man lernen müsste als Konsument, wäre wahrscheinlich, sich relativ gut einschätzen zu können, wenn man aktiv am Straßenverkehr teilnimmt, beziehungsweise wenn man Maschinen bedient. Da gibt es sozusagen relativ viel Unkenntnis. Alle Ärztinnen und Ärzte haben ja immer wieder mit dem Thema zu tun, in verschiedenen Konstellationen. Ich glaube nicht, dass der ärztliche Wunsch ist, dass diese Tätigkeit sich intensiviert.
Konzentrationsstörungen hier im Raum gab es keine in den letzten Minuten, aber vielleicht den Wunsch, die ein oder andere Frage loszuwerden. Dafür haben wir ein Mikrofon, das Ihnen gereicht wird.
Mein Name ist Nathalie Saab. Ich wüsste gerne von Frau Block, wo ist denn bei Ihnen die Grenze des THC-Gehaltes? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage ist, haben wir nicht schon längst eine Duldung? Also jetzt ein Beispiel eines renommierten Gymnasiums in Potsdam, wo 2018 ein Schüler mit 300 Portionen Cannabis im Schulranzen von der Polizei gefunden wurde. Wie geht man damit um? Also ich weiß, der hat sein Abitur gemacht an der Schule. Es gab keine Konsequenzen. Wird sich das ändern? Weil Sie sagen ja, Sie wollen mehr Aufklärung, Sie wollen mehr Prävention. Ab welchem Alter darf künftig Cannabis konsumiert werden? Ab 18, ab 21, wie stehen Sie dazu?
Wie einfach, wie kompliziert muss so ein Gesetz dann am Ende auch sein?
Ja, es wird sicherlich komplizierter sein, zumal es jetzt eben, wie gesagt, das erste Gesetz ist, was sich dann tatsächlich damit beschäftigt. Auch das wird einer Evaluierung unterliegen und in den nächsten Jahrzehnten sich verändern. Davon gehe ich aus. Aber es ist jetzt angelehnt an dem Konsum von Alkohol, würde ich jedenfalls aus meiner persönlichen Einschätzung. Wirkstoffgehalt 15%. THC, also das ist das, was im Eckpunktepapier drin steht vom Gesundheitsminister, und das würde ich auch jetzt durchaus unterschreiben. Also das ist nicht von der Linken erarbeitet worden, das ist tatsächlich von der Koalition, von der Ampelkoalition erarbeitet worden. Würde mich dem tatsächlich als Politikerin auch unterstützend sozusagen äußern dazu. Es sieht auch vor, dass bis zu 30 Gramm Bedarf oder Besitz straffrei ist. Dass auch der Eigenanbau von, ich glaube, es sind 4 Pflanzen, okay ist. Also der Besitz von weiblichen Pflanzen, da gibt es ja auch noch einen Unterschied. Musste ich als Strafverteidigerin auch erstmal lernen, dass nicht alle Pflanzen potent sind, sondern nur die weiblichen Pflanzen.
Zweigeschlechtliche Pflanzen sind das. Also plötzlich wird es ein Thema auch für den Biologieunterricht. Insofern, so wie bei Äpfeln ja auch. Ja.
Genau. Also wie gesagt, ich bin durchaus, das ist angelehnt an diesen Alkoholkonsum, dass halt es ist ja so, in den Coffeeshops in den Niederlanden nur so, kann man ja auch unterschiedliche Wirkstoffgehalte kaufen. Das würde sicherlich in den Geschäften so geregelt werden, wie es jetzt mit dem Alkohol auch ist. Ich kann eben Bier kaufen mit 16 und Schnaps eben erst mit 18. Und so ähnlich ist es dann auch beim Cannabis, und ich glaube, dass das auch eine gute Lösung ist.
Mal eine ganz andere Perspektive reinbringen, die Frage der schmerzlindernden Wirkung. Denn das wird ja auch oft diskutiert, dass gerade schwerkranke Menschen Cannabiskonsum gerne haben möchten, um also auch Schmerzen zu lindern. Da würde mich eben gerade die Position von Herrn Kropp auch interessieren. Was gibt es da eigentlich für Untersuchungen, und ist das unproblematisch? Ist das jetzt schon möglich, oder hat das auch mit dem Gesetzesentwurf zu tun?
Also die meisten Anästhesisten, die ich kenne, die vertrauen auf andere Substanzen und definierte Medikamente. Der Hintergrund ist ja, dass bei Cannabisprodukten sehr viel im Fluss ist und auch vieles schlecht bestimmbar ist. Also ich weiß, dass Menschen, die auch schwere Schmerzen haben, zum Teil sich das beschaffen und auch nutzen. Aber das ist ein ziemlicher Graubereich, in dem die Medizin auch nur begrenzt Zugang hat. Ich würde mich da eher zurückhalten und würde tatsächlich auf die, ich sag mal so, legalen, etablierten, zugelassenen Produkte zurückgreifen. Und die sind sehr übersichtlich in dem Bereich. Und da muss ich auch dazu sagen, das ist eher eine Domäne eines anderen Fachgebietes und nicht meines.
Die Frage der Duldung war das andere Thema.
Also um die Frage der Duldung mal zu beantworten, jetzt nicht mit einem juristischen Standpunkt, sondern mal mit einem aus sozusagen aus dem Alltag. Die Frage ist immer bei Jugendlichen, ob eben diese starken Konsequenzen eben auch diese Wirkung zeigen, die sie haben sollen. Wenn wir nämlich uns die kriminologischen Studien anschauen, dann haben wir nämlich folgenden Effekt: Wenn wir Jugendliche bzw. junge Erwachsene bezüglich Menschen allgemein stark bestrafen, obwohl wir eine andere Alternative haben, haben wir oft das Phänomen, dass das Gegenteilige eintritt von dem, was wir eigentlich wollen, und dass sich die Kriminalität von solchen Personen eigentlich eher erhöht. Was mitunter damit zusammenhängt, dass wir eben eine starke Stigmatisierung haben von Kriminalität in der Gesellschaft, ergibt auch irgendwo Sinn, dass wir dann eben diesen Effekt haben, dass wenn Leute einmal verurteilt wurden, dass sie eben entsprechend auch häufiger als kriminell wahrgenommen werden, was eben ihre Laufbahn sozusagen befördert in Richtung Kriminalität.
Nur was verboten ist, das macht uns richtig scharf, hat Wolf Biermann einst gesungen. Es bleibt also offen, ob ein Verbot eher dazu führt, dass Leute sich der Cannabis-Droge annähern oder die Legalisierung. Das war das Forum im RBB 24 Inforadio. Kiffen für alle? Fragezeichen zu den Plänen der Bundesregierung für die Freigabe von Cannabisprodukten. Hier unter dem Brandenburger Aspekt betrachtet mit Marlen Block, Sprecherin für Innen-, Rechts- und Justizpolitik der Fraktion Die Linke im Landtag Brandenburg. Ich sagte es eingangs, leider konnte von der CDU-Fraktion niemand dabei sein, weil Michael Schirer kurzfristig absagen musste. Stefan Gropp war bei uns aus dem Vorstand der Landesärztekammer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, und Lars Girbinger vom Jugendbeirat Potsdam. Mein Name ist Harald Asel. Ich danke Ihnen allen sehr für die Aufmerksamkeit.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.